Hello everyone and welcome to the B-Lobby podcast. In this podcast we are talking about the US election. My name is Janis and these are my co-moderators, Mark.
Hallo, ich kann kein Englisch.
And Philip.
Ich kann auch kein Englisch, was hast du gerade gesagt? Muss ich jetzt reagieren?
And because we are talking about the US elections, we are also doing today's episode in English. Und genau jetzt werden meine Co-Moderatoren mit großen Augen vor dem Bildschirm sitzen und sich fragen, scheiße, was habe ich mir da nur angetan? Willkommen zum B-Lobby Podcast.
Wäre doch total witzig, Janus die ganze Folge in Englisch reden zu lassen, aber wir reden einfach schnurstracks in Deutsch weiter.
That's not a problem for
witzig.
Me.
Okay. Ja, US-Wahl, ne? Fangen wir doch mal ganz kurz an. Wie funktioniert denn das Wahlsystem in der USA? Weil ich meine, das hat ja in den letzten Jahren keiner mitbekommen. Die US-Wahlen sind ja immer wichtiger geworden, aber das Wahlsystem ist ja trotzdem so eine Sache, die niemand kennt. Spaß beiseite. Also das US-amerikanische Wahlsystem ist ein bisschen anders bei der Präsidentschaftswahl, weil der Präsident wird vom Volk indirekt gewählt, indem man Wahlmänner wählt. Und das bedeutet insgesamt 500...
Jetzt kann irgendwer dazwischen 540? Also ich weiß, mit 270 haben wir die Mehrheit, also müssen es 270 mal 2 sein, so ungefähr.
Eigentlich minus 1, oder? Wenn man mit 270 die Mehrheit hat?
Ja, minus 1 dann, ja.
Okay, also auf jeden Fall...
Rechnet selber aus, ihr habt einen Taschenrechner zu Hause.
Das ist so gut. Auf jeden Fall, es geht egal, findet selber raus. Und diese Wahlmänner werden dadurch gewählt, dass in den ganzen Wahlbezirken bzw. Staaten in der USA eine bestimmte Anzahl von Wahlmännern zur Verfügung steht. Und die USA hat da ein ganz spezielles System, nämlich das Winner-Takes-It-All-Prinzip. Das ist ein bisschen unterschiedlich zu dem, wie es in Deutschland bei den Wahlen, so bei den Zweitstimmenanteil der Fall ist, wo halt die Parteien nach dem Verhältnis ihrer Wahlstimmen auch dann Wahlmänner bekommen. Ist es in der USA so mit diesem Winner-Takes-It-All-Prinzip, der Gewinner eines Bundesstaates kriegt alle Wahlleute diese Bundesstaat. Mit einer Ausnahme, nämlich ein Bundesstaat, ich glaube, das war Nebraska, ich habe es nämlich wieder nicht offen. Dort ist es so, dass tatsächlich nach dem Verhältnis der Wahlstimmen Wahlmänner ins Rennen geschickt werden. Ist nicht ganz so relevant, weil es eh nur 5 Wahlmänner sind, aber der große Unterschied. Und dann ist noch das Thema in der USA, dass eigentlich so in vielen Staaten es immer eine relativ eindeutige Mehrheit für eine der Parteien gibt. Ab und zu wechselt das mal über den Verlauf von mehreren Jahren hinweg. Aber Stand jetzt gibt es nur 7 Länder oder 7 Staaten, die in der USA eigentlich relevant sind, bei der Wahl zu beachten. Um diese 538, das ist jetzt der Test, jetzt könnt ihr kontrollieren, ob ihr richtig gerechnet habt, um diese 538 Wahlleute Trend zu schicken.
Ja, genau, das heißt, erstmal muss ich sagen, Großteil der Staaten, die sind vollkommen egal. Also da weiß man sehr deutlich, was sie wählen. Und ist so, wie wir sagen, wenn in Bayern gewählt wird, da gewinnt die CSU, klar. Und so ist es bei den anderen Staaten, die nicht Swing States sind. Man weiß, was sie wählen, man weiß, wer gewinnen wird. Von daher werden die auch politisch nicht so sehr beachtet. Also wenn man sich schaut, wo die ganzen Kandidaten hingehen, die gehen in die Swing States, weil da um Stimmen gekämpft wird.
Genau. Und wie viele Stimmen sind das denn, die da letztendlich den Ausschlag geben? Also Mark hat ja vorhin schon mal die Zahl 270 erwähnt. Das ist diese Mehrheit, die benötigt wird, um letztendlich der Präsidentschaftskandidat zu werden, also der Präsident zu werden. Und Stand jetzt geht man davon aus, dass Kamala Harris relativ sicher 226 Stimmen hat, Donald Trump relativ sicher 219 Stimmen hat. Und jeder kluge Mathematiker, also ihr alle, die noch ihren Taschenrechner draußen haben, wissen, da bleiben 93 Stimmen über. Und zwar in den Staaten Michigan, Wisconsin, Nevada, Pennsylvania, North Carolina, Georgia. Ich erinnere mich, das war auch 2020 Georgia, oder? Da war doch
die Auszählung. So lange gedauert
die ganze Zeit. Ja, und wir haben die ganze Zeit Georgia-Tenant-Witze gemacht, Mark.
Können wir wieder machen.
Genau. Und Arizona als letzter Staat. Die Staaten sind relativ stark umkämpft und da ist keine Voraussage möglich, wie die Wahlergebnisse tatsächlich am Wahltag aussehen werden. Genau. Was ist noch das Besondere an diesem Wahlsystem, um einfach nur noch ein, zwei Sätze hinten dran zu schieben? Zum einen, keine unbedingte Besonderheit, aber etwas, das Donald Trump immer gerne versucht zu verhindern. Die Ergebnisse von der Wahl werden vermutlich am Wahltag noch nicht feststehen, sondern gerade in den umkämpften Staaten sicherlich auch ein, zwei Tage später noch umkämpft sein und natürlich auch, wie es in der USA üblich ist, mit einer Haufen Vielzahl von juristischen Auseinandersetzungen gehäuft werden. Und weiterhin noch Spezielles, also grundsätzlich sind die Wahlleute je nach Staat unterschiedlich, das ist das Tolle in der USA, jeder Staat kann machen, was er will, entweder verpflichtet, ihre Stimmen abzugeben, so wie sie gewählt wurden, nicht verpflichtet, ihre Stimmen abzugeben, so wie gewählt ist, oder es ist nicht ganz klar, ob sie verpflichtet sind. Also rein theoretisch, wenn einer der Wahlmänner plötzlich Gewissensbisse bekommt mit seiner Vertretung von einer bestimmten Person, dann könnte er in manchen Bundesstaaten wechseln und jemand anders wählen. In manchen Staaten gibt es aber dafür Strafen.
Wahnsinnig gut durchsichtig.
Ja.
Vollkommen klar.
Ja. nicht nur unlogisch, sondern auch noch inkonsequent. Das ist immer schön, besonders bei Wahlen.
Das heißt, wenn jetzt auch zum Beispiel jemand in einem der Swing States, wie du so gerade gesagt hast, größtenteils Swing States, könnte jetzt zum Beispiel einer aus Wisconsin sagen, so, eigentlich habe ich keinen Bock auf den ich eigentlich jetzt wählen muss. Und ich wähle jetzt den anderen oder einen komplett anderen Kandidaten.
Ja, also ich weiß nicht, ob es in Wisconsin so ist, aber es gibt Staaten, da ist es vollkommen egal.
Das ja, das sind war jetzt Leute einfach nur ein Beispiel.
Aber sie machen es in der Regel. Also nicht, dass man denkt, dass es regelmäßig passiert, dass sie was anderes wählen.
Es passiert tatsächlich regelmäßiger, als man denkt, aber es gab noch nie eine Situation, in der das irgendeinen Ausschlag gemacht hat, in der das irgendwas bedeutet hat.
Genau, sollte man vielleicht im Vorhinein der Wahl sagen, falls irgendwas dann in der Wahl Interessantes passiert.
Sollte man vielleicht auch mal generell überdenken, dieses Wahlsystem zu ändern, aber pff.
Also ich glaube, das kriegt die USA jedes Mal gesagt und am Ende ändert sich nichts.
Jedes Mal interessiert es beim nächsten Mal wieder nicht.
Doch, es braucht halt aber eine Verfassungsänderung dafür und da kriegst du in der USA keine Mehrheit
zusammen. Nee, das stimmt, weil es für einen immer scheiße wird.
Ja, und gleich nochmal wieder an alle Zuhörer, die uns zuhören und die Wahlprognosen und alles Mögliche sehen und dann auch die Wahlergebnisse sehen. Die wichtigste Regel bei der US-Wahl, Land wählt nicht. Menschen wählen. Nur mal so, das wird immer wieder gern vergessen. Die USA sieht dann nämlich immer sehr rot aus, aber Bevölkerungsstädte sind dann blau und dann wundern sich die Leute, hä, die ganze USA ist rot. Wie kann denn da Kamala Harris dann so viele Stimmen haben? Ja, weil 5 Leute in Buxtehude in Deutschland auch nicht den Ausschlag geben für die Parteiergebnisse in Deutschland, oder? Ja. Ich hasse das amerikanische Wahlsystem.
Man merkt's. Ja.
Gehen wir weiter, reden wir doch mal.
Gibt es einen speziellen Begriff dafür? Also unser Wahlsystem ist ja beispielsweise eine, oder unsere bei uns ist es ja beispielsweise eine parlamentarische Demokratie. Wie nennt
die
man
USA
das dort?
Ist auch eine parlamentarische Demokratie. Parlamentarische Demokratie mit Präsidial, irgendwas Gedöns noch.
Achso, weil Präsident halt.
Okay, und gibt es für dieses Wahlverfahren irgendeinen Namen, der zufälligerweise auch wie ein ABBA-Song klingt?
Du hast sicher einen, oder?
The winner takes it all. Nee, das kennt man.
Ja, also Wahlsystem, also ist die Frage, was du mit dem Wahlsystem meinst. Also wie Marc gesagt hat, so Winner Takes It All oder auch First to the, ich weiß es nicht, wie man es genau nennt, aber sind halt diese Wahlsysteme, wo immer nur ein Kandidat die Stimmen bekommen kann. Das Ganze ist aber noch ein bisschen speziell, weil es ein wenig ungewöhnlich ist, dass halt mal Leute gewählt werden, die den Präsidenten dann wählen. Das ist tatsächlich etwas eher ungewöhnlich als System und eine spezifische Eigenart der USA, die man damals halt brauchte, weil die USA halt scheiße groß war und irgendwann in den 17, 18, 1900er Jahren es halt noch kein Internet gab und man darum halt irgendwie gucken musste, dass man trotzdem Präsidenten gewählt bekommt. Aber ja.
Genau, das wurde ja auch an einem Dienstag gewählt, was ja auch sehr ungewöhnlich ist, international gesehen, eben weil es noch von damals kommt und weil die ganzen Bauern ja noch mit ihren Wägelchen dann noch in die nächste Stadt fahren müssen an einem Montag und so weiter und ja. Es ist historisch gewachsen. So sagt man in der IT.
Das ist der schrecklichste IT-Vorsatz, den es irgendwie gibt.
Genau. Aber bevor wir weiter uns im Wahlsystem der USA verlieren, reden wir doch mal über die beiden Leute, die überhaupt zur Wahl stehen. Es sind ja so gesehen nicht nur zwei Leute, weil es ist ja immer ein Pärchen, was gewählt wird.
Ein Pärchen. Okay. Dieses unwahrscheinliche Pärchen sind in dem Fall Kamala Harris, die zurzeit die Vizepräsidentin der USA ist, und Donald Trump, der vor 4 Jahren noch der Präsident der USA war.
Das meinte ich jetzt nicht mit Pärchen.
Nein,
Pärchen meinte
ich
tatsächlich Kamala Harris und Tim Walz.
Achso, das Pärchen. Ja. Es gibt so viele Pärchen.
Genau, aber auf der einen Seite zum Beispiel Kamala Harris und Tim Walz.
Ja, und auf der anderen Seite Donald Trump und J.D. Vance mit seiner Couch. Genau.
mit seiner Couch?
Ja. Google es lieber nicht.
Okay, ich lass es.
Google es. Das ist eine ganz nette Geschichte, die man mal gelesen haben muss. Anyway, USA. Und das sind halt die beiden Optionen, die es gibt. Etwas ungewöhnlich, oder was heißt ungewöhnlich, aber tatsächlich unerwartet für einige, gab es ja noch relativ späten Änderungen im Nominierungsrahmen der Demokratischen Partei, weil ursprünglich wäre Joe Biden, der bestehende US-Präsident, der Kandidat gewesen. Man hat sich dann aber in der Demokratischen Partei dazu entschieden, den Amtsinhaberbonus fallen zu lassen. Wahrscheinlich auch als eine gute Idee. Und darum Kamala Harris als Vizepräsidentin ins Rennen geschickt. Beiden stehen jetzt gegenüber. Wie habt ihr denn den Wahlkampf so mitbekommen?
Also erstmal, so von den Inhalten gesehen, muss man sagen, dass die beiden keine wirklichen Überraschungen bieten. Also Trump und Harris Die machen eigentlich genau das, was sie auch in ihrer Regierungszeit gemacht haben oder hatten. Also Harris macht eine ähnliche Politik, wie sie als Vizepräsidentin macht oder hat eine ähnliche Politik vor. Und Trump, der will halt auch weiterhin den Kollaps der Demokratie, von daher macht er da auch weiter. Von daher gibt es inhaltlich nicht viel zu erzählen, oder?
Naja, vom Wahlkampf war ja jetzt auch größtenteils die Rede.
Was ja, da geht es ja auch um Inhalte, oder?
Nicht in der
nicht im demokratischen Repertoire, nicht im republikanischen Repertoire.
Tatsächlich glaube ich auf beiden Seiten wenig. Also in der USA, wenn man sich den Wahlkampf anguckt, ist es auf allen Seiten schon seit Jahren kein großer Inhaltskampf mehr, sondern Buzzwords, Kandidaten und das war's. Das hat sich in den letzten Jahren auf beiden Seiten dahin entwickelt. Biden. Und ja. Also, genau. Die Präsidentschaftswahl findet dort statt. Wir haben auf der einen Seite den Kollaps der Demokratie und auf der anderen Seite Kamala Harris. Wir haben auf der einen Seite den Menschen, der die Vergewaltigung von Frauen verharmlost und gleichzeitig Frauen objektiviert. Auf der anderen Seite haben wir jemanden, der sich für Frauenrechte einsetzt. Wir haben auf der anderen Seite jemanden, der für den 6. Januar verantwortlich ist in der USA. Auf der anderen Seite jemanden, der versucht, das Staatssystem ruhig zu halten. Und wie man sich so denkt, zwischen den ganz, ganz negativen, katastrophalen bescheuerten Sachen und der Abschaffung der Demokratie und Inhalten und dem Fortbestehen der Demokratie. Es ist ja keine große Überraschung, dass der Wahlkampf extrem knapp ist.
Ja.
Ich meine, ist ja logisch, wenn du die Option hast, den Untergang des Landes zu wählen, den Untergang der wahrscheinlich vieler Demokratien auch und der eigenen Zukunft, dann wählst du die natürlich auch.
Es ist eigentlich unfassbar, oder? Also Trump, der sagt, er möchte gerne mal einen Tag Diktator sein, der gerne Hitlers Generäle hätte, wenn wir auch rauskamen vor ein paar Tagen.
Ja.
Der ein Straftäter ist.
Der von seinem Vizepräsidenten als Hitler bezeichnet, als neuer Hitler bezeichnet wurde.
Ja.
Was der übrigens vergessen hat.
So jemand im Vergleich zu einem relativ normalen Kandidaten der Demokraten. Und es ist so knapp. Das verstehe ich nicht.
Also mit so knapp, wie gesagt, es liegen ja 93 Stimmen dazwischen. Nach Stand jetzt hat Trump von diesen 93 Stimmen 43, ja. Und Kamala Harris logischerweise die anderen. Gerade ganz, ganz knapp und mit ganz, ganz knapp heißt das zum Beispiel in Pennsylvania, was alleine schon 19 Wahlleute ausmacht und darum alleine schon ausschlaggebend wäre, wenn die Verteilung bei den anderen Staaten so bleibt, wie es bisher ist. Liegt Kamala Harris laut den Umfragen mit 0,1 Prozentpunkt vorne.
Und man muss sagen, Statistiken sind ziemlich ungenau. Hier in Deutschland sind die ja mit 2-3% Ungenauigkeit.
1-2.
Je nachdem.
Also die großen Umfragen, Forsa und so, die sind mit 1-2, also 2% ist in Deutschland der Regelfall.
Ja, beim 95% Quantil dann auch. Und in den USA ist es anscheinend noch schlimmer, oder?
Ja, du hast gut zugehört, das habe in der Vorbereitung zur Folge. Dort liegen die nämlich stellenweise bei 3-7%. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war oder ob die Umfragenmacher einfach nach der Wahl 2016 gemerkt haben, scheiße, sind wir unpräzise. Und dazu kommt aber noch eine ganz andere spannende Sache. Gut, in Deutschland muss man natürlich auch immer in Frage stellen, von wem werden Umfragen in Auftrag gegeben und so weiter und so fort. Aber das Mediensystem in der USA ist katastrophal scheußlich. Also wenn da irgendeine Zeitung, irgendein Medienhaus eine Umfrage bringt, dann muss man sich tatsächlich immer die Frage stellen, warum so und warum nicht. Das hat man ja auch 2016 untersucht und oder untersuchen wollen, weil dann natürlich immer wieder gesagt wurde, man braucht sich keine Sorgen über Trump machen und so weiter und so fort, der wird eh nicht gewählt. Ja, und dann sind halt die ganzen Demokraten nicht zur Wahl gegangen, weil man muss sich ja keine Sorgen machen.
2016 hatten wir noch ein Hauptstadtwahlstudio, oder?
Ja, richtig. Da war ich in Berlin.
Genau, also Umfragen kann man nicht vertrauen, so allgemein gesagt, besonders nicht so knappen. Ich habe auch mal geschaut, es gibt auch so bei Meta-Umfragen gibt es keinerlei Hinweise, wer gewinnen könnte. Also die Washington Post, die sagt, es gibt jedem Kandidaten 48% Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt. Ich weiß jetzt nicht, wo die restlichen vier hin sind, aber
es gibt auch andere auf jeden Kandidaten.
Also sorry, eine 4%ige Chance, dass ein anderer Kandidat gewinnt, ist sehr unrealistisch.
Ja, das stimmt allerdings.
Die BBC als nicht-amerikanische Quelle sagt 48-47 für Harris, was ein bisschen besser klingt, aber auch nicht so viel deutlich mehr ist. Also wir werden erst am Wahltag oder ein, zwei Tage später erfahren, wer die Wahl überhaupt gewonnen hat.
Ja, und der 3-4, je nachdem, wie lange Georgia wieder braucht.
Wir wissen tatsächlich auch noch nicht, ob die Wahl tatsächlich am Ende demokratisch entschieden wird oder nicht. Trump und sein Wahlkampfteam sind ja jetzt bereits schon dran, die Wahl bereits im Voraus anzweifeln zu lassen. Und auch bei der letzten Wahl hat sich ja gezeigt mit Entscheidungen und Gerichtsverfahren, dass eine Unterbindung der Wahl versucht wird. Insbesondere Georgia, wie die ja lange zum Aussehen brauchen, könnte es passieren, dass dort wieder Gerichtsverfahren starten. Und klassischerweise sind Demokraten eher Briefwähler. Das heißt, Briefwähler werden als letztes ausgezählt. Heißt, je früher man mit der Wahlzählung aufhört, desto besser grundsätzlich für die Republikaner.
Da kommt dann wieder dieser bekannte Tweet, obwohl nicht mehr Tweet, ist ja auf seinem eigenen Netzwerk, auf seinem, wie nennt man das bei dem, auf seinem
True Social?
True Social Post mit Stop the Count.
Genau. Und wir haben leider dieses Mal bei der Wahl eine sehr unschöne Situation, die wir bei der letzten Wahl nämlich noch nicht hatten, nämlich eine, oder bei der letzten Wahl noch nicht so stark hatten. Der Supreme Court ist inzwischen vollends republikanisch und auch einige Staaten, da wurden Governors und ähnliches ausgetauscht von Leuten, die Trump nicht ganz hörig sind. Man erinnert sich an die Geschichte mit dem Wahlanruf von Trump bei dem einen Governor, ich weiß nicht mehr welches war, von den Republikanern, wo er meinte, er solle doch mal ein paar Stimmen für ihn finden. Und solche Leute, die es dann halt nicht gemacht wurden, sind halt auch nach und nach ersetzt worden durch wirklich sehr Trump-treue Leute.
Ja, was man vielleicht sagen kann, ist, dass Trump 2020 verloren hat, weil er zum Glück dumm genug war, die Wahl weit genug im Vorhinein zu manipulieren, oder?
Ja.
Also er hat es wirklich alles sehr spontan und auch im Nachhinein diese Wahlfälschungsrufe, wo sie gar keinen Zeugen oder so gefunden haben oder gar kein Beispiel, wo die Wahl anscheinend gefälscht wurde, es wirkte sehr verzweifelt, sehr spontan und überhaupt nicht geplant und das hat er jetzt anders gemacht. Also die Leute sind aufgestellt, die Frage ist dann wirklich, was passieren kann.
Tendenziell haben wir ja nur zwei Optionen, also mit Pech haben wir zwei Optionen, wie es ausgeht. Entweder Trump gewinnt, oder die Chance auf einen Bürgerkrieg ist erschreckend hoch.
Also ich weiß, was du sagen willst, Janis, aber ich glaube, das ist ein bisschen ungünstig formuliert, weil es kann tatsächlich nur die Option geben, Trump gewinnt oder Harris gewinnt.
Tendenziell ja. Eine Person von beiden wird gewinnen, nur wie die Ausmaße im Nachhinein dann sind, wird das auch halt.
Also die Folgen werden in jedem Fall scheiße sein.
Ja.
Also die USA wird in jeder Situation Probleme bekommen, unabhängig davon, ob Harris oder Trump gewinnt. Wenn Trump gewinnt, hat man halt Trump mit allem, was dazugehört, dann kann sich die USA von ihrer Demokratie komplett verabschieden. Erinnert mich gleich mal daran, dass ich noch was anderes sagen möchte. Sagt mir das einfach gleich, wenn ich mit meiner Rede fertig bin.
Geht klar.
Und wenn Kamala Harris gewinnt, dann wird Trump noch schlimmer und noch stärker als wahrscheinlich bei der letzten Wahl, weil diesmal mit Planung und im Voraus seine Anhänger mobilisieren im ganzen Land und es wird bürgerkriegsähnliche Zustände annehmen.
Ja, vor allem die Stakes sind höher. Also Trump droht Gefängnis. Er wurde ja schon verurteilt. Zu wie viel weiß man nicht, weil das auf nach der Wahl verschoben wurde, die Urteilsverkündung.
Dass überhaupt geprüft werden muss, ob ein Präsident seine Amtsgespräche aus dem Gefängnis führen kann, ist schon ein grandios großes Armutszeugnis.
Aber man braucht sich keine Sorgen machen, Trump würde als Präsident nicht ins Gefängnis gehen, der würde sich einfach selber begnadigen.
Natürlich.
Wenn man das als keine Sorgen machen bezeichnen kann.
Ja. Genau.
Wolltest du noch was sagen?
Genau, ich wollte noch was sagen. Es ist sowieso ja spannend. Wir reden natürlich immer über die Präsidentschaftswahl in der USA, aber das ist ja, es heißt ja auch immer der Superwahldienstag, weil es ist ja nicht nur eine Wahl, die stattfindet. Es wird ja auch gleichzeitig das komplette Repräsentantenhaus neu gewählt und ein Drittel vom Senat. Da mich keiner von euch korrigiert, nehme ich mal an, dass das stimmt.
Bestimmt, natürlich.
Sicher ist halt unwichtig.
Nee, ist nicht unwichtig. Das Problem ist nämlich tatsächlich, das war das große Problem, was Biden und Harris hatten. Die hatten nicht eine ausreichende Mehrheit bekommen bei den Repräsentantenwahlen, obwohl Biden Präsident geworden ist. Und das ist das große Problem. Traditionell schaffen es die Demokraten zwar, im Repräsentantenhaus ihre Mehrheit zu bekommen, ich glaube, so rum war es, im Repräsentantenhaus, aber der Senat bleibt oft republikanisch kontrolliert und schon kriegst du kein Gesetzesvorhaben durch.
Ist ja wieder diese Eigenart der Wahl, wo der Chef der Regierung oder des Landes nicht unbedingt der Partei ist, die dann eben
stärkste Partei wird.
Ja.
Genau. Und das führt zu Problemen, vor allem, weil in vielen der Regionen, wo neue Repräsentanten gewählt werden und auch den Senat neu gewählt wird, für die Republikaner Trump-treue Leute ins Rennen gehen. Und die werden halt entweder dann, wenn Trump Präsident wird, alles durchwinken. Oder wenn Trump nicht Präsident wird, alles blockieren. Und wir hatten diese Wahlperiode schon sehr starke Probleme, Sachen durchzubekommen. Ich sag gerade wir, als ob ich im Repräsentantenhaus saß als Demokrat und Sachen durchprügeln wollte. Aber das wird noch extremer werden, weil Man hat Gesetzesvorhaben mit ein paar moderaten Republikanern durchbekommen, aber diese moderaten Republikaner gibt es fast nicht mehr. Bei den Republikanern hat sich leider in Vorbereitung auf die Wahl die Devise rausgestellt, alles für Trump. Und das ist halt noch ein Grund mehr, was Mark ja auch vorhin schon mal gesagt hatte mit die Stakes sind höher. Die Republikaner haben alles auf Trump gesetzt. Die komplette Partei ist auf ihn ausgerichtet. Wenn er jetzt versagt, haben die echt ein Problem.
Genau. Genau. Was man aber vielleicht im Wahlkampf auf der positiven Seite sehen muss, Trump wirkt ein bisschen verzweifelt. Also man merkt, dass er damit gerechnet hat, dass er gegen Biden antritt und die ganzen Vorbereitungen, wenn er die gemacht hat gegen Biden, sind jetzt ins Leere gegangen. Und man merkt auch in den letzten Wochen, dass Trump so ein bisschen fahrig, müde, zerstreut, gestresst wirkt oder so.
Mehr als
sonst. Das heißt, was?
Mehr als sonst.
Ja, mehr als sonst. Das heißt, seine Reden sind noch inkonsistenter. Er sagt auch viele Auftritte ab oder verkürzt diese und hört stattdessen eine halbe Stunde Musik an, was auch sehr interessant ist, denke ich mal. Ja,
aber nur cringe.
Also das merkt, er hat nicht cringe, mehr die Energie und wie er sie vielleicht noch vor 8 Jahren hatte. Die Demokraten hingegen können mit diesem ganzen Abtreibungsthema und dem ganzen Demokratiethema vermutlich, hoffentlich sehr viele Leute dann auch mobilisieren, dann zu wählen.
Ja, das Problem ist, dass die Themen eh nicht interessieren, sowieso anders wählen.
Richtig.
Und ich bin gerade mal auf die letzten Wahlen durchgegangen, das vielleicht nochmal als Rückgriff auf die Besonderheiten des US-Wahlsystems. Bei der US-Wahl passiert es regelmäßig, dass nicht der Kandidat gewinnt, der tatsächlich den größten Rückhalt im Volk hat, sondern aufgrund dieses Wahlsystems mit den Wahlländern und diesem tollen Prinzip, was sich tatsächlich starke, sogar im Millionenbereich liegende Unterschiede sind. Also Trumps erste Wahlperiode war, glaube ich, mit mehreren Millionen Stimmen Unterschied eigentlich sogar die Hillary Clinton mit den meisten Stimmen versehen.
Wie war es jetzt letztes Jahr? Also letztes Jahr, sage ich schon. Letzte US-Wahl.
Hatte Biden auch ein paar Millionen mehr Stimmen, aber er hat auch gewonnen, von daher.
Der hatte 81 Millionen Stimmen und Trump hatte 74 Millionen Stimmen. Und 2016 war Trump bei 62 Millionen Stimmen und Hillary Clinton bei 65 Millionen Stimmen. Da waren es fast 3 Millionen Stimmen, die Hillary Clinton mehr hatte. Aber aufgrund der Verteilung der Wahlmänner und des Prinzips Gerrymandering, was ich jetzt mal kurz noch erklären muss, weil wir den Begriff so oft verwenden, in der USA werden Wahlbezirke, also in der USA ist es nicht nur so, dass auch auf Staatenebene nur der mit den meisten Stimmen die Wahlmänner bekommt, sondern es geht runter bis auf den Wahlkreis. Und das bedeutet, die Wahlkreise werden so zusammengelegt, das machen beide Seiten tatsächlich, dass natürlich die Bevölkerungsdichte, Bevölkerungszusammensetzung natürlich optimal für die eigene Partei ist. Bedeutet zum Beispiel, dass man Bezirke, in denen viele Einwanderer leben, aufteilt in viele Wahlbezirke, damit natürlich die Mehrheit der Ausländer in jedem Wahlbezirk oder der Einwanderer in verschiedenen Wahlbezirken ist, sodass deren Stimmenanteil wieder verhältnismäßig geringer ist, was den Demokraten zum Beispiel schadet. Es machen, wie gesagt, beide Seiten. Es gibt aber nur eine Seite, die versucht, dieses System auch tatsächlich abzusetzen ab und an mal, die Demokraten, weil es einfach die Republikaner auch perfektioniert haben.
Genau, und die Wahlkreise sehen teilweise total merkwürdig aus, weil teils die einzige Regel ist, dass die Wahlkreise mit einer Straße verbunden sein müssen, was halt auch manchmal dazu führt, dass es dann einen Anruf beim Straßenbauamt gibt, dass man auch bitte eine Straße bauen müsse, damit man eben diese Wahlkreise so einzeichnen kann, wie man gerne hätte.
What the fuck?
Ja, das ist das Tolle an dem US-amerikanischen Recht. Das ist einfach Teil, also das ist wirklich historisch gewachsen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil amerikanisches Recht ist Case Law, auch wie im britischen Raum. Und das bedeutet, Recht wird praktisch mit Gesetz, also zum einen mit Gesetzen geschrieben, aber durch Gerichtsentscheide praktisch festgesetzt. Ist total, eigentlich an sich nicht unbedingt negativ, macht es für Juristen nur unendlich kompliziert, weil die stellenweise jahrhundertealte Gerichtsentscheide auspacken müssen, um Sachen zu beweisen. Was eine schöne Überleitung ist auf ein Video, was ich empfehlen möchte, nämlich von Legal Eagle, einem YouTuber, der aus Amerika ist und so Rechtsvideos macht. Also nicht des Rechts, was Trump ist, sondern amerikanisches Recht. Und auch der hat einen relativ deutlichen Wahlaufruf gestartet für Kamala Harris. Nicht aus Überzeugung für die Partei, nicht aus Überzeugung der Inhalte, sondern weil es einfach für die Freiheit demokratische Ordnung in der USA und für das Fortbestehen von freiheitlichen Rechten die einzige Option ist. Er warnt ganz explizit davor, dass Trump das Rechtssystem aushebeln wird. Er warnt ganz explizit davor, dass Trump die Regeln so biegen wird, dass seine Leute profitieren und andere nicht. Er wird das Vertrauen in das Rechtssystem auf Jahre hinweg zerstören. Und er wird auch dafür sorgen, dass auf Jahre hinweg wahrscheinlich keine Wahlen mehr notwendig sein würden. Was er auch selber gesagt hat. also er hat es nicht ganz so konkret formuliert, er hat halt gesagt, für 2024, das ist das letzte Mal, dass sie so für ihn wählen müssen, dafür wird er sorgen, für den zukünftigen Wahlen wird es halt nicht mehr sein. Ne?
Vielleicht war es ein netter Hinweis, weil ein Präsident nur 2 Amtszeiten haben darf, dass er meint, okay, ihr müsst gleich mal für mich wählen, danach bin ich weg, alles gut, alles friedlich, peace out, Leute. Man weiß es nicht.
Ja, natürlich.
Entschuldigung, ich will nur ein bisschen Balance in reinbringen. Es könnte ja so sein.
Ja, genau. Ich möchte an dieser Stelle verweisen auf dein Argument, dass das ist ja einer der Demokraten, also demokratischen Staatsoberhäupter, die Trump ja richtig gut findet, nämlich Putin, eigentlich auch begrenzte Amtszeiten hatte. Da hat man ja in Russland dann auch ein bisschen
gestretched,
gebogen. Da war er dann halt mal eine Legislaturperiode nicht Präsident, sondern Ministerpräsident oder sowas und dann hat man das Recht halt einfach umgeschrieben. Ja, man lacht darüber, aber eigentlich ist es zum Lachen, weil das bedeutet, leider auch für Deutschland, Europa und die ganze Welt folgen, wenn die US-Wahlen, egal wie sie ausgehen. Bürgerkrieg in der USA ist scheiße für uns und Trump in der USA ist auch sehr scheiße für uns. Und wenn es auch nur das simpelste Problem ist, dass die NATO abgeschafft wird oder die USA aus der NATO austritt, weil das würde bedeuten, dass sämtliche europäische Länder plötzlich anfangen müssen, ziemlich viel in Rüstungsausgaben zu stecken. Geld, was wieder anderswo fehlt. Also, ja.
Ja. Konsequenz ist, wir sind alle am Arsch.
Ich hatte vor 2 Wochen eine VWL-Vorlesung. War Risikomanagement. Und da saß der Dozent vorne, VWL-Professor tatsächlich, und hat auch so erzählt und dann noch andere Punkte. Und am Ende der Vorlesung saß man da und hat gedacht, vielleicht ist doch vor den Zug springen die angenehmere Variante.
Okay. Gut, um das hier mal abzuschließen, damit es jetzt nicht zu depressiv wird, wie es eigentlich sonst auch immer wird. Ja. So eine kurze Einschätzung von euch. Was denkt ihr, wer gewinnen wird? Und wir werden uns dann in der nächsten Folge mal anschauen, wie recht oder unrecht wir hatten. Oder was generell bei der Wahl und in den Tagen nach der Wahl passieren wird.
Ich gebe mal 2 Antworten auf deine Frage. Option 1, es wird tatsächlich alle Stimmen gezählt, die zählbar sind. Auch rein tatsächlich juristisch. In dem Fall wird Kamala Harris gewinnen. Sollte es Trump hinbekommen, irgendwelche Auszählungen im Voraus auf juristischen Wege zu stoppen, gewinnt Trump.
Okay, klare Antwort. Jan, ist bei dir?
Ich bin, weiß ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, irgendwie, dass einer von beiden gewinnt. Ich würde irgendwie in meine Hoffnung gehen, dass Kamala Harris gewinnt.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den beiden gewinnt. Also,
ja, es gewinnt ein anderer. Allein nicht jemanden dort von den beiden da sitzen zu sehen, in Anführungszeichen, als Präsident. Also irgendwie für mich noch irgendwie. Weiß ich nicht, ich habe den Wahlkampf mitbekommen, aber es ist irgendwie noch nicht wirklich realisierbar, dass jetzt schon wieder, in Anführungszeichen, schon wieder Wahl ist. Wann das schon wieder so eine, Entschuldigung,
was ein bisschen Kacke faszinierend wird. Ist, weil wenn du, weißt du, wenn du unseren Podcast hörst, dann hörst du die ganze Zeit AfD und wir haben nur das AfD-Thema und wenn du die Tagesschau schaust, dann kommt halt die ganze Zeit USA. Also,
ja.
So das Thema der Tagesschau aktuell mal wieder. Marc, deine Antwort.
Meine Antwort ist, das haben wir gar nicht reingebracht, den Alan Lichtman. Ja. Der hat ja die letzten 10 Wahlen, glaube ich, richtig vorhergesagt. Exklusiv wieder eine Wahl mit Al Gore, wo da ein paar Sachen mit den Stimmen passiert sind, die vielleicht dann zum anderen Ergebnis geführt hätten.
Ja.
Mhm. Und er hat diesmal gesagt, dass Kamala Harris gewinnen wird, hat er schon vor Monaten gesagt.
Ja.
Von daher sage ich mal, Trump gewinnt. Einerseits, um mich von euch abzugrenzen, weil wir alle so schön unterschiedliche Meinungen haben. Andererseits, weil der Alan dieses eine Mal nur Unrecht hatte, weil was Komisches mit den Stimmen passiert ist und davon gehe ich aus. Irgendwas wird passieren, dass bei der nächsten Podcast-Folge es entweder noch nicht klar ist, wer Präsident ist, oder es Trump sein wird wegen irgendwelchen merkwürdigen Sachen.
Also ist deine Antwort sozusagen dieselbe, die ich gegeben habe?
Nur andersrum quasi.
Ich habe gesagt, wenn Trump irgendwas tut, um die Wahl zu stoppen oder sonst irgendwas macht, dann wird es Trump. Ansonsten wird es Kamala Harris, wenn alles legitim durchgeht.
Ja, schon ein bisschen, ja.
Ja, das, ich glaube aber, das ist auch die sicherste Ansicht. Und falls es Trump tatsächlich auch auf normalem Wege wird, okay, dann ist die USA halt einfach verloren, ne?
Ja.
Okay, so, man muss zur Verteidigung der USA sagen, dass halt Trump-Anhänger oder zumindest Leute, die Angst vor Trump haben, wie, wie heißt der Glatzkopf mit der Penisrakete?
Mass? Nein.
Nein.
Der Amazon-Mensch da.
Jeff Bezos hat ja die Washington Post, oder dem gehört ja die Washington Post. Und scheinbar hat er ein bisschen Bammel bekommen, jetzt vor der US-Wahl, dass Trump ihm negativ was auslegen könnte. Und darum hat seltsamerweise die Washington Post das erste Mal seit 18 Wahlen, was glaubt, keinen Präsidentschaftskandidaten empfohlen. Das war übrigens dieselbe Zeitschrift, die eine Zeit lang mal als Banner hatte, Democracy Dies in the Dark oder sowas.
Ja.
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 Genau, von daher wird das spannend. Übernächsten Dienstag, ne?
Genau, am 5.
Ich meine natürlich in 4 Tagen, der Podcast am 1. rauskommt.
Natürlich.
Gerade am 1. aufnehmen.
Genau, natürlich. Haben wir echt die Illusion mal wieder vorgemacht, dass wir die Podcast-Folgen so top aktuell aufnehmen?
Ja.
Okay.
Aber wir haben jetzt 2022.
Okay, gut. Also, es bleibt spannend. Es sollte sich jeder Gedanken machen über die Wahl in der USA, auch wenn es für viele Leute manchmal etwas weit weg klingt, aber die USA ist doch leider sehr weltausschlaggebend in der Welt.
Super, Moritz. Master der Linguistik.
Master der Linguistik, Leute. Und mit diesen Worten, weil wir gerade bei diesen weltbewegenden Themen sind, auf zu den weltbewegenden News.
Und damit willkommen zu den weltbewegenden News. Danke, Master der Linguistik, für den Übergang. Mein Thema ist heute das einzig unpolitische Thema tatsächlich. Und zwar ist seit einigen Wochen archive.org down. Inzwischen geht's wieder, inzwischen haben die ihre Services teilweise hergestellt. Aber um mal kurz zusammenzufassen, archive.org ist eine Art Online-Bibliothek, wo diverse Medien, wo sehr viele Webseiten und so weiter gespeichert werden, die halt in Zukunft verloren gehen würden, die auch sehr viel zur Recherche genutzt werden, um halt zu sehen, wie sich auch Webseiten verändern. Genau. Und die wurde vor ein paar Wochen angegriffen, sodass alle Systeme down waren. Passwörter wurden geleakt, allerdings nur verschlüsselte Passwörter oder gehashte Passwörter, um genauer zu sein. Und so langsam sind die wieder ab. Genau. Ist halt traurig, dass genau die angegriffen werden. Es halt total keinen Grund dafür gibt. Die sind nicht politisch, die sind nicht sonst irgendwie mit irgendjemandem assoziiert, sondern die wollen einfach nur die Welt ein bisschen archivieren. Gut. Und ja, den Übergang zu Philips Thema habe ich jetzt keinen. Kann man da vielleicht irgendwas machen?
Du musst ja eine Überleitung ausdenken.
Ja, okay, Entschuldigung. Und genauso wie die ganzen Netzwerkverbindungen zu archive.org unterbrochen wurden, hat die SPD auch Sachen unterbrochen.
Ja, richtig. Nämlich die Koalitionsverhandlungen inzwischen tatsächlich in 2 Bundesländern, in denen Koalitionsverhandlungen aktuell, ja, wie man in unserer letzten Folge gehört hat, sehr schwierig werden, nämlich in Sachsen und Thüringen. In Sachsen haben sie die Koalitionsverhandlungen unterbrochen, weil die die BSW, die ja sich aktuell mit der CDU und der SPD in Koalitionsverhandlungen befindet, im Sächsischen Landtag für einen Corona-Untersuchungsausschuss gestimmt hat. Und da so ein bisschen der Punkt der SPD war, man fährt jetzt sozusagen den Regierungsparteien so rein, wie soll da ein vertrauenswürdiges Arbeiten denn möglich sein? Und in Thüringen haben sie die Koalitionsverhandlungen wegen Aussagen der BSW und BSW-Gründerin Sarah Wagenknecht unterbrochen, die unter anderem die Ukraine betreffen, unter anderem aber auch äußere Corona und ähnlich. Also tritt der Fall ein, den wir vorausgesehen hatten, schon mal in dem letzten Podcast. Koalitionsverhandlungen werden interessant. In den beiden Ländern wird es wahrscheinlich keine stabile Regierung geben und das wird für die nächsten Wahlen noch beschissener werden. Und freut euch auf die Bundestagswahl nächstes Jahr, wo wir beim Thema sind, alles ist scheiße, wir werden wieder sehr depressiv und alles wird scheußig, weil dann wird Deutschland auch richtig Probleme bekommen. Und apropos richtig Probleme bekommen, kommen wir mal von schlechten Nachrichten zu guten Nachrichten. Janis, mach uns glücklich.
Ja, nein. Allein wegen dem Satz nein. Es geht um die österreichischen Wahlen. Dort hat nämlich, es gab vor ein paar Monaten Wahlen, für die sie mitbekommen haben in Österreich. Und der Wahlsieger war dort die rechte Partei, die FPÖ, mit 29%, circa 29%. Und die darf jetzt keine Regierung bilden. Der Bundespräsident van der Bellen, der Bundespräsident der Österreicher, hat dem Kanzler der konservativen ÖVP den Regierungsauftrag erteilt und die sondiert jetzt mit der SPÖ. Ja, das bedeutet, Österreich bekommt keine rechte Regierung. Halleluja. Voraussichtlich. Keine rechte Regierung.
Cool.
Das war mein Thema. Also sehr schnell, kurzknackig.
Genau, dann machen wir doch nochmal weiter mit der Zahl des Monats. Zahl des Monats habe ich 58 Milliarden. Wofür steht diese Zahl denn? Zahl steht für, kann sich wer von euch denken?
Klingt nach irgendwas mit Geld.
Ja. Hätte ich nicht gesagt. Ich hätte jetzt irgendwie zum Beispiel irgendwie 85 Millionen Einwohner von Deutschland.
Es sind 58 Milliarden.
Aber Milliarden. Nee, das passt nicht. Dann ist das Geld, ja.
Ja, so, das sind so nämlich Ausgaben, die Deutschland hat. Irgendwie
sowas. Nein, das ist das Gegenteil von Ausgaben. Also nicht direkt, aber es ist das, was uns an Steuereinnahmen vermutlich in den nächsten 4 Jahren fehlen wird. Alleine dieses Jahr rechnet der Bereich der Regierung, der rechnet und guckt, wie die Steuereinnahmen wahrscheinlich ausfallen.
Das Finanzministerium.
Nein, eben nicht das. Ich glaube, es war der Bundesrechnungshof. Der Bundesrechnungshof rechnet dieses Jahr mit 13 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen als Anfang des Jahres veranschlagt. Wer hätte gedacht, dass eine FDP-geführtes Finanzministerium, was Steuern an allen Ecken für Freunde der FDP gering hält, für weniger Steuereinnahmen sorgt. Und damit natürlich seltsamerweise noch mehr das Problem verstärkt, wovon sie ja immer reden. Wir haben kein Geld mehr, wir können nicht investieren. Um an dieser Stelle auch nochmal einen Blick auf meinen VWL-Prof zu werfen, der sich gewundert hat, wie kann eine Partei, die behauptet würde, für die Wirtschaft stehen, in einer Wirtschaftskrise anfangen, Geld knapp zu halten, investieren. Keynesianische, antizyklische Investitionspolitik, meine Freunde in der FDP. Ich hasse die FDP.
Ja.
Genau. Okay. Und mit diesen Worten, Janis, sing uns ein Lied.
Nein. Im Namen vermutlich aller drei Zuhörer mache ich das nicht. Und es ist besser so. Die Musikempfehlung des Monats ist diesen Monat Don't Stop von Fleetwood Mac. Das passt gerade zu unserem Hauptthema, denn der Song wurde tatsächlich 1992 als Wahlkampfhymne von Bill Clinton genutzt und steht für Hoffnung und Veränderung. Und wir hoffen auch ein bisschen, hoffentlich. Was heißt hoffentlich? Wir hoffen auch, glaube ich, kann ich.
Wir hoffen ein bisschen, hoffentlich.
Ja, genau.
Da hoffen wir drauf.
Darauf hoffen wir, dass wir hoffen.
Und worauf wir auch hoffen, ist, dass ihr unsere Podcast-Folge, auch wenn sie mal nicht über die AfD war, trotzdem gut fandet.
Das ist gerne eure Dullis.
Lasst gerne eure Kommentare da, was ihr denkt, wie die US-Wahl ausgeht. Bitte vor dem 5. November, sonst ist es ein bisschen witzlos, wenn ihr nach der Wahl sagt, wer gewinnen wird.
Ja. YouTube unterstützt jetzt auch Longshorts.
Was sind Longshorts?
Das sind lange Shorts. Offiziell Pants. Und ja, das sind einfach Shorts mit bis zu 3 Minuten. Das heißt, da können wir unseren tollen Inhalt noch besser rüberbringen in Kurzform.
Wunderbar. Okay. Lasst doch gerne eure Kommentare da. Die ganzen AfD-Bots werden diese Folge wahrscheinlich nicht ganz so aktiv sein. Darum brauchen wir die Kommentare von den echten Menschen. ja. Ich wollte gerade sagen, ruft uns an, aber.
Genau.
Ruft bitte mal was an. Die Nummer von einem von uns raus, ja.
Ruft bitte mal was an. Die Nummer, die stelle ich vielleicht in die Videobeschreibung.
Genau.
Okay, ruft uns an.
Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.